Wir studieren Vers für Vers durch das Matthäusevangelium gerade und wir sind im Kapitel 5. Ist heute wieder irgendjemand da, der gerne glücklich sein will in seiner Seele? Irgendjemand? Hey, wow, super, das trifft dich gut, weil das ist unser Thema gerade. Wir haben letzte Woche begonnen, die Seligpreisungen zu studieren, ja, mit denen Jesus seine Bergpredigt begonnen hat. Das sind 8 Einstellungen, die Jesus uns gibt, die uns glücklich machen in unserer Seele. Ich mag dieses Wort. Er sagt, 8-mal glückselig sind die, die diese Einstellungen haben. 4 Einstellungen in unserer Beziehung zu Gott und 4 Einstellungen in unserer Beziehung mit unseren Mitmenschen. Jesus gibt seinen Nachfolgern und uns hier ein völlig neues Wertesystem, eine völlig neue Art zu denken, die uns von Natur aus nicht unbedingt eingängig ist. Ich würde eher sagen, im Gegenteil. Wir kommen alle aus der Welt, wir sind alle ein ganz anderes Denken gewohnt, eine ganz andere Haltung gewohnt und wir müssen erstmal richtig denken lernen als Christen, so wie der Paulus das auch im Römer 12 schreibt, wo er sagt, erneuert euer Denken, erneuert euren Sinn. Also wir müssen unser Denken an Gottes Denken, an sein Wertesystem anpassen. Und wir haben letzte Woche die Einstellung gesehen, die, wenn wir so sagen wollen, die Eintrittskarte ist in das Reich Gottes, in die Beziehung mit Gott. Er hat uns gesagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also die, die alle Selbstgerechtigkeit, die alle eigenen Selbsterlösungsversuche aufgeben, die erkannt haben, dass sie bankrott sind vor Gott. Gottes Maßstab ist Perfektion und nur perfekte Menschen kommen in den Himmel, alle anderen kommen in die Hölle. Es ist egal, ob du einen halben Meter hoch springen kannst oder 3 Meter hoch springen kannst, keiner kann in den Himmel springen. Kein Mensch ist vollkommen, nur einer. Und das war Jesus. Und er hat dieses perfekte Leben für uns gelebt, das wir nicht leben können. Und hat dann am Kreuz unseren Platz eingenommen, den Platz des Sünders. Und hat dafür unsere Schuld bezahlt, die uns von Gott trennt. Und er ist auferstanden und er bietet uns ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott an. Dass wir Kinder Gottes werden dürfen, Söhne und Töchter seines Reiches, Königskinder. Und ein Armer im Geiste ist der, der erkennt, dass er nichts von Gott verdienen kann. Dass Erlösung, dass Vergebung von Gott, dass Versöhnung mit Gott, das Annahme bei Gott, das aller Segen von Gott nicht was ist, was wir verdient haben, sondern dass es aus Gnade allein ist, nämlich ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Das ist, was Gnade bedeutet. Und ein Armer im Geist ist derjenige, der wie ein Bettler seine Hand ausstreckt nach diesem Geschenk und es dankbar annimmt, der Jesus ergreift, der sich Jesus anvertraut, als Retter und als Herr. Und ist auch jemand, der trauert über seine Sünden, das Unrecht, das er getan hat, die verlorenen Jahre ohne Jesus, die wir Gott geraubt haben. Aber wenn wir zu Gott kommen in Jesus, dann erfahren wir seinen Trost. Er ist der Gott allen Tröstes, er ist der Tröster. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und heute sind wir bei der 3. Seligpreisung. Da sehen wir die 1. Einstellung unseren Mitmenschen gegenüber. Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben oder die Erde erben. Das Wort kann beides bedeuten im Griechischen. Manche Übersetzungen übersetzen es so, manche übersetzen es so. Sanftmütigkeit. Das ist nicht unbedingt die Einstellung von denen, die die Erde oder das Land erben wollen in dieser Welt, oder? Wie immer sie heißen, Trump oder Putin oder Xi Jinping, wie sie alle heißen. Wenn wir diese Menschen sehen, würden wir nicht zum ersten Mal sagen, wow, das sind sanftmütige Menschen. Die Einstellung der Welt ist, der Stärkere setzt sich durch, wirtschaftlich oder militärisch oder intellektuell oder durch die größeren Muckis, die ich habe. Und das fängt ja im Kleinen an, um es auf uns runterzubrechen, im Familienleben, im Gemeindeleben. So diese natürliche Einstellung, die wir haben, ich rede jetzt zumindest von mir, ihr wart sicher ganz anders, aber meine natürliche Einstellung ist, ich weiß, ist besser als alle andere. Und das, was ich will, das ist besser als alle anderen wollen. Und deswegen nehme ich mir das Recht raus, meinen Willen durchzusetzen. Und anderen aufzuzwingen, andere zu manipulieren. Das kann durch Muckis passieren oder durch Lautstärke oder durch Zornausbrüche. Das war so meine Methode. Ich bin immer ausgerastet, wenn es nicht nach meinem Kopf ging. Ich bin so froh, dass Jesus mich da schon sehr weit verändert hat, denn es ist kein sehr friedvoller Lebensstil, so zu leben. Es kann durch Worte sein, dass ich den anderen einfach niederrede. Es kann durch Tränen sein, durch Nörgeln sein, durch Liebesentzug. Wenn du nicht das tust, was ich will, dann und so weiter. Ich habe letzte Woche in der Zeitung gelesen, die ich immer lese, von einer dänischen Studie. Da war ein Artikel, der hat beschrieben, dass ständig nörgelnde Frauen ein Herzinfarktrisiko für ihre Männer sind. Ich habe das nicht gesucht, ich habe das einfach gelesen. Und in dem Artikel stand drin, dass wir Männer da das schwächere Geschlecht sind. Frauen können ständige Kritik offensichtlich besser wegstecken als Männer. Aber wie auch immer, es gibt unterschiedliche Methoden, um unseren Willen durchzusetzen, mehr oder weniger offensichtlich aggressiv. Aber die Einstellung ist eigentlich dasselbe. Es ist diese stolze Einstellung, diese egoistische Einstellung, mich zuerst, ich will groß sein, ich weiß es am besten, ich setze mich durch. Wenn Jesus sagt, glücklich in ihrer Seele sind die Sanftmütigen, Sanftmütigkeit ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Es ist eine demütige Einstellung. Und wir dürfen das nicht falsch verstehen, ein Sanftmütiger ist kein Schwacher. Das ist kein Konfliktscheuer, kein Ja-Sager. Ja, Schatz. Ein Sanftmütiger ist keiner, der nachgeben muss, weil er schwächer ist oder weil er unterlegen ist, weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Dann ist er noch nicht unbedingt sanftmütig, wenn er das tut. Und du merkst es, wenn der Groll in deinem Herzen ist oder Bitterkeit oder schlechte Gefühle oder schlechte Gedanken über deine Niederlage. Dann merkst du, dass du noch nicht sanftmütig bist. Eine Sanftmütigkeit ist eigentlich Stärke. Ein Sanftmütiger ist ein Starker. Ein Sanftmütiger ist jemand, der sich selbst unter Kontrolle hat. Der sich selbst zurücknehmen kann, der nachgeben kann, nicht weil er muss, sondern weil er will. Der andere höher achtet als sich selbst. So wie Paulus das im Philipperbrief Kapitel 2 schreibt. Dass wir nichts aus Eigennutz tun oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts und er nahm Knechtsgestalt an, er wurde Mensch. Und indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Hab diese Einstellung, die auch Jesus hatte. Die einzige, soweit ich mich erinnern kann zumindest, die einzige autobiografische Aussage von Jesus über seinen Charakter, über seine Charaktereigenschaften, finden wir in Matthäus 11. Da sagt er, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auch auf euch mein Joch, also begebt euch unter meine Leitung und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und das klingt schon wieder sehr ähnlich dem Glücklichsein in der Seele, oder? Jesus sagt, ich bin sanftmütig. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so. Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Oder die neue evangelistische Übersetzung, wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen, sie werden das Land besitzen. Klingt erstmal paradox für uns, oder? Aber nicht die, die sich selbst auf dem Thron haben, sondern die Gott auf dem Thron ihres Herzens haben und andere höher achten als sich selbst. Deren Fokus ist Gott lieben und den Nächsten lieben, die Ehre Gottes, die versuchen, andere zu erheben, andere zu segnen und nicht sich selbst groß zu machen. Und es ist wichtiger. Einem Sanftmütigen ist es wichtiger, die richtige Einstellung zu haben, ein gutes Zeugnis für Jesus zu sein, als sich durchzusetzen. Ein Sanftmütiger ist kein Schwächling. Der ist kein Fußabstreifer oder irgendwie so ein Weichei. Aber ein Sanftmütiger wägt ab. Ist es den Kampf wert? Und wenn es um Gottes Sache geht, wenn es um die Wahrheit geht, um das Wohl von anderen, dann kann ein Sanftmütiger zum Löwen werden. Standpunkt beziehen. Aber wenn es um mich geht, mein kleines Ego, dann kann ich zurückstecken. Das ist Sanftmut. Und wie gesagt, das beste Beispiel ist natürlich Jesus selbst. Er ist unser ultimatives Vorbild. Er war der allmächtige Gott. Und Jesus ist manchmal sehr stark aufgetreten, als er die Schriftgelehrten und die Pharisäer konfrontiert hat, religiösen Leiter. Aber nicht, weil er beleidigt war, wie sie ihn behandelt haben, sondern um anderer Willen, weil sie die Witwen abgezockt haben oder weil sie die Menschen von Gott ferngehalten haben durch ihre Gesetzlichkeit. Aber sich selber hat Jesus nicht verteidigt. Als er gefangen genommen wurde, hat er gesagt, ich könnte 60.000 Engel ungefähr zur Hilfe rufen, kein Problem. Und als er den Soldaten, die gekommen sind, ihn festzunehmen, gesagt hat, ich bin's, hier bin ich, dann hat sie erstmal alle platt umgehauen. Also kein Zweifel, wer hier der Stärkere war. Aber dann hat Jesus gesagt, hier bin ich. Und er ist mitgegangen. Und er hat sich verspotten lassen und anspucken lassen und prügeln lassen, kreuzigen lassen. Hat am Kreuz sogar für seine Folterer gebetet und gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow. Ein Sanftmütiger ist nicht rachsüchtig. Ein Sanftmütiger ist nicht bitter. Es war ja seine Entscheidung, das mit sich machen zu lassen. Ein Sanftmütiger ist aber auch kein Harmoniesüchtiger. So Menschen gibt es auch. Die lassen sich dann davon manipulieren oder dadurch manipulieren. Seht ihr, alles ist Motivationssache. Was motiviert dich? Ein Sanftmütiger wird sich vielleicht entscheiden, einen anderen in Liebe zu korrigieren, wenn es gut oder wichtig für die Person ist. Um seinetwillen. Nicht um meinetwillen, weil du mich nervst. Das ist der Unterschied. Sondern zu seinem Wohl. Also Sanftmütiger ist kein Harmoniesüchtiger. David ist auch ein Beispiel. David war ein gestandener Kerl. Der war begabt, der war intelligent, der war stark. Erinnert euch, David hat den Goliath erschlagen. David war ein Kriegsheld, die Frauen haben gesungen. Saul hat Tausende erschlagen, David Zehntausende. David war ein echter Kerl, der war kein Wachsschlappen. Aber ihr wisst, David hat sich geweigert, das Königreich Israel, das Königtum über Israel an sich zu reißen. Er hat nicht gesagt, hey, ich bin der von Gott Gesalbte, ich nehme das, was mir zusteht. Er hat sich Gott anvertraut. Er hat die Sache in Gottes Händen gelassen. Okay, Herr, du hast mich gesalbt zum König. Du bist fähig, mich in diese Position zu bringen. Und er hat sich da zurückgenommen, obwohl König Saul alles andere als gut und fair zu ihm war. Und David hat seine Hand nicht an den König gelegt, obwohl er mehrmals die Gelegenheit dazu hatte. Das ist Sanftmut. Ein Sanftmütiger kann sich unterordnen. Dazu sind wir alle berufen. Epheser 5 sagt uns, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Als dann später sein eigener Sohn Absalom gegen den David rebelliert hat, ist der David ausgezogen aus Jerusalem, um die Stadt zu schonen, um die Menschen zu schonen. Und dann, als die Priester gekommen sind und die Bundeslade mitnehmen wollten, im 2. Samuel lesen wir das Kapitel 15, Vers 25, wer mitlesen will, da lesen wir, der König sagte zu Zadok, bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen und mich ihn und seine Städte wiedersehen lassen. Wenn er aber spricht, ich habe keinen Gefallen an dir, hier bin ich. Er mag mit mir tun, wie es gut ist, in seinen Augen. Und dann, als er hier aus Jerusalem ausgezogen ist, war da der Schimi, ein Verwandter von König Saul. Und der hat ihn verflucht und der hat ihn beschimpft. Und Davids Leibwächter hat gesagt, hier lass mich den Kerl doch einen Kopf kürzer machen. Und David hat gesagt, lass ihn, mag er fluchen. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines Fluches an diesem Tag. Seht ihr, totales Gottvertrauen. Lässt es total in Gottes Hand. Das ist eine ganz neue Einstellung, oder? Für mich zumindest. Ich bin ein Kämpfer, ich war ein Kämpfer immer. Aber Gott für mich kämpfen lassen. Und denkt ihr nicht auch, dass so ein Mensch glücklich ist in seiner Seele? Selbst unter schwierigen Umständen? Ein Mensch, der sich von Gott getragen weiß, der ganz für Gottes Willen lebt, der sich Gott so anvertrauen kann. Hey, das, was Gott gut findet, das soll geschehen in meinem Leben. Lass die Leute doch machen, was sie wollen. Ich weiß, ich bin in seiner Hand. Mose ist ein weiteres Beispiel. 4. Mose 12 lesen wir, Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Was sehen wir bei Mose? Mose hat sich nicht eifersüchtig gefühlt oder bedroht gefühlt durch die Gaben von anderen. Mose hat nicht versucht, andere irgendwie klein zu halten, damit er keine Konkurrenz bekommt. Als die Leute zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hey, da sind im Lager, sind irgendwelche Typen, die weissagen auch und die sind nicht bei uns. Was hat Mose gesagt? Er hat gesagt, hey, ich wünsche mir, alle würden prophezeien in Gottes Volk. Und er war barmherzig seinen Kritikern gegenüber. Als sein älterer Bruder und seine ältere Schwester, der Aaron und die Miriam, zu ihm gekommen sind und ihm so, hey, wer bist du, dass du denkst, hier, wir sind genauso, wir.
Und Gott hat den Mose verteidigt. Gott hat Miriam geschlagen mit Aussatz. Was hat Moses getan? Mose war nicht schadenfroh. Geschieht dir recht? Wer bist du, dass du den Gesalbten des Herrn anlangern willst? Manchmal hört man so, Typen ist total krank. Was hat Mose getan? Mose hat Fürbitte getan für seine Schwester. Mose hat keinen Verteidigungsfeldzug gestartet gegen alle anderen, die seine Stellung bedroht haben. Er hat geruht im Herrn. Gott hat mich in diese Position berufen. Ich vertraue, dass er mich verteidigen wird, solange er mich da haben will. Und wenn was anders dran ist, dann ist was anders dran. Er ist der Herr. Mose wollte sich nicht selbst verherrlichen, Mose wollte nicht selbst groß werden. Selbst als Gott gesagt hat, das Volk ist rebellisch, ich habe genug, lass mich das Volk vernichten, ich fange mit dir neu an, Mose, hat Mose nicht gesagt, hey, ja super, darauf habe ich schon immer gewartet. Dass alle singen, Vater Mose hat viele Kinder, vergesst den Abraham, Mose, hey. Nee, was hat Mose getan? Er hat Fürbitte getan für das Volk. Er ist für das Volk eingetreten. Das ist Sanftmütigkeit. Wie geht's dir und mir damit? Bist du wie David? Bist du wie Mose? Oder bist du mehr wie Absalom? Fühlen wir uns bedroht von begabten Menschen um uns herum? Fühlen wir unser Ego verletzt, wenn wir nicht selber in den Mittelpunkt stehen? Haben wir so ein ungesundes Konkurrenzdenken? Sind wir rachsüchtig? Ringen wir um irgendwelche Positionen? Dann ist das ein Zeichen, dass wir das zu Jesus bringen müssen und dass wir das bekennen müssen. Als Sünde und dass wir umkehren und wachsen müssen in diesem Bereich unseres Lebens. Und wie werden wir sanftmütig? Ich meine, wie können wir so werden wie Jesus, nicht aus uns selbst? Oh, ich werde mich so bemühen und ihr werdet sehen, was ich für ein geduldiger Mensch sein werde. Nächsten Moment gehe ich hoch. Das geht nicht. Das geht nur, wenn ich mit Jesus abhänge, wenn ich bei ihm bin, wenn ich mit ihm drüber spreche. Dann denken wir neu an seinem Wort. Wieder, ich kann zurückgehen zu den ersten Seligpreisungen, wenn mir bewusst ist, dass ich arm bin vor ihm, dass ich nichts verdient habe, dass alles Gnade ist. Auch dass ich weiß, dass ich in seiner Hand bin, dass ich ruhen kann in ihm. Und seht ihr, ein Sanftmütiger wird ein Diener sein. Ihm geht es um Dienen für Jesus, nicht um Herrschen. Jesus hat uns das vorgelebt. Und Jesus hat uns das gelehrt, Größe im Reich Gottes ist Dienen. Wenn du ein Leiter sein willst, leiden im Reich Gottes bedeutet Dienen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. In Markus 9, Vers 35 hat Jesus gesagt, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Kommt uns auch nicht natürlich, oder? Da muss er wirken in unserem Herzen. Matthäus 20, als die Jünger gestritten haben, wer der Größte ist. 20, Vers 25. Jesus rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Das ist das Denken in der Welt, das Denken, wo wir herkommen. Und Jesus sagt, unter euch wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist Jesu Vorbild. Und wenn du ein Leiter sein willst, dann bedeutet das, du willst ein Diener sein. Dass du dich selbst verleugnest und dein Leben für andere aufopferst, so wie Jesus. Und wenn man die Qualifikationen an Leiter ansehen, das sind die Dinge. Es geht um Charakter, um Menschen, die Jesus ähnlich sind. Und das ist, wonach wir Ausschau halten, wenn wir nach neuen Leitern suchen. Nicht zuerst nach Ausbildung, hat der Theologie studiert oder der Bibelschule oder wie lange ist er Christ oder ist er populär, hat er die richtige Persönlichkeit. Nicht mal die Gaben. Gott kann uns begaben. Das Wichtigste ist das Herz, unser Charakter. Hat er oder sie ein dienendes Herz? Ist er echt demütig? Es geht um Charakter, es geht um eine Einstellung. Das wollen wir als Vorbild hinstellen. Das will Jesus duplizieren in seinem Volk. Und seht die Verheißung hier für diese Seligpreisung ist, die Sanftmütigen, die Demütigen, sie werden das Land oder die Erde erben. Das Interessante ist, die danach trachten, die werden es nicht empfangen. Aber die nicht danach trachten, die werden es erben. Und an dem Wort erben alleine merken wir schon, dass Erben ist was, was wir nicht selber an uns reißen. Ist was, was wir geschenkt bekommen. 5. Mose, Kapitel 10, Vers 14, da sagt Mose zum Volk Israel, siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und die Himmel, der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Diese Erde, alles gehört Gott. Und in Christus dürfen wir Gottes Kinder werden. Und wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir auch seine Erben. Miterben mit Christus. Was meinem Papa gehört, gehört mir. Und eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird, dann werden wir diese Erde mit ihm erben. Und wir werden mit ihm herrschen. Aber auch schon hier und jetzt. Gott ist fähig, dich in die Position zu bringen, wo er dich haben will. So wie David und Mose und alle anderen, die wir da in der Bibel sehen. Und glaub mir, du willst nicht eine Position haben, wo Gott dich nicht haben will. Das ist miserabel, am falschen Platz zu sein. Also viel besser zu ruhen in ihm, zufrieden zu sein in ihm, da wo ich bin. Und hey, wenn Gott mich in irgendeine Position bringen will, dann wird er das tun. Und das ist so heil. Das ist so friedvoll. Ich mag das, wenn ich das Leben Davids ansehe oder Moses oder dieser großen Männer Gottes. Und ich habe das auch erlebt. Ich habe versucht, diesem Vorbild zu folgen und bin damit gut gefahren. Als ich mit meinem geistlichen Dienst begonnen habe in Österreich, da waren so ein paar Leute zusammen, die hatten Gemeindegründung am Herzen und wir haben uns getroffen und es war erstmal so ein Bibelhauskreis und wir hatten anfangs nicht wirklich einen Leiter oder einen Lehrer. Alle haben sich irgendwie vorbereitet und dann miteinander geteilt. Und der Herr hatte zu mir schon vorher zu meinem Herzen gesprochen, hey, ich möchte, dass du da die Leitung übernimmst, dass er mich dahin beruft. Und ich wusste aber gar nicht, okay, Herr, was mache ich damit? Ich will das nicht an mich reißen. Er hat ihm gesagt, Herr, wenn du das willst, dann musst du das tun. Und bin einfach treu geblieben, habe mich treu vorbereitet, eingebracht, gedient und dann ist immer öfter passiert, dass ich schlicht und einfach der Einzige war, der sich gut vorbereitet hat. Und irgendwann sind die anderen dann geschlossen in Einheit zu mir gekommen und haben gesagt, hey, weißt du was, warum lehrst du nicht einfach die Bibelstunde? Hier, warum übernimmst du nicht die Leitung? Wir denken, das wäre gut. Wir denken, du solltest es tun. Okay. Für mich war es eine Bestätigung und war Friede. Und auch hier, ich habe hier die Gemeindeleitung an mich gerissen, habe gesagt, hey, ich will Pastor werden. Nee, als das, im Gegenteil eigentlich, als das Gott mich gefragt hat damals, ob ich die Gemeinde übernehmen will, war ich schon Pastor von einer anderen Gemeinde und ich habe erst mal gezögert. Ich habe nicht gewusst, ich war mir unsicher, ob ich mir das überhaupt zutrauen kann, zwei Gemeinden zu betreuen. Aber Gott hat mich dann auch wieder durch eine lange Geschichte, durch eine Predigt, die ich mir angehört habe, herausgefordert zu einem Glaubensschritt. Und auch hier wieder, meine Erfahrung war, die Übergabe damals war so in Einheit, in Frieden, war irgendwie okay, alle waren dafür, alle haben es irgendwie gesehen. Ich musste nicht kämpfen um irgendeine Position. Und bei unseren Ältesten eigentlich auch. Wir hatten nicht eine Kampfabstimmung oder irgend sowas oder politische Spielchen. Hey, wir glauben, dass Gott den Manfred als Ältesten haben will. Ja, hey, so eine große Einheit, so ein Frieden. Hey, alle haben es gesehen, wunderbar, preis dem Herrn. Ist doch schön. Also wenn du eine Berufung verspürst, wenn du ein Amt begehrst, zum Beispiel ein Ältestenamt, und Paulus sagt, wenn jemand das Amt eines Ältesten begehrt, dann begehrt er eine gute Sache. Hey, und dann sag's dem Herrn. Und bete, dass andere die Berufung sehen können. Und lass den Herrn es tun. Das ist so viel besser, als zu versuchen, krampfhaft oder mit irgendwelchen politischen Spielchen irgendwelche Dinge an dich zu reißen. Es bringt so eine Freiheit, es bringt so eine Gelassenheit. Wenn ich nicht darum gerungen habe, eine Position zu erlangen, dann muss ich auch nicht darum ringen oder irgendwie runtertreten auf andere, um die Position zu behalten. Das wäre mir viel zu viel Stress. Ich würde es hassen, in irgendeinem kirchenpolitischen System drinnen zu sein. Solange der Herr mich hier haben will, okay, super, dann diene ich euch. Wenn der Herr es ändern will, dann ist es auch okay. Er ist der Herr. Und es ist seine Gemeinde. Die Gemeinde ist in seiner Hand. Und ich bin in seiner Hand und du bist in seiner Hand. Wir alle sind in seiner Hand. Und wenn wir so gelassen da dran gehen und dranbleiben können, dann bringt das so viel Frieden und bringt das so viel Ruhe. Und dann können wir glücklich sein in unserer Seele, wenn wir Frieden haben mit Gott und uns selbst und unseren Nächsten. Das ist eine wunderbare Lebensqualität. Also glücklich in ihrer Seele sind die Sanftmütigen. Sie werden das Land erben. Vierte Seligpreisung sehen wir im Vers 6. Glückselig, glücklich in ihrer Seele, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Also zuerst wird uns bewusst, wie arm wir sind vor Gott. Und wir trauern um unsere Sünden. Und wir wenden uns hin zu Jesus, unserem Retter. Und wenn wir uns an ihn wenden und auf ihn schauen, dann verändert er uns und wir werden hoffentlich immer mehr demütig und sanftmütig wie er. Und wir legen unseren Stolz und diese Selbstherrlichkeit, diesen Geltungsdrang ab, werden hoffentlich immer mehr leer von diesem Zeug. Und dann sind wir hoffentlich aber voll Hunger auf der anderen Seite nach Gerechtigkeit. Hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. Jesus hat gesagt, such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das ist unsere erste Priorität. Wir suchen nach Gerechtigkeit vor Gott durch Glauben an Jesus. Nach persönlicher Gerechtigkeit, Heiligkeit in unserem Leben. Auch dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Dass er seine Gerechtigkeit mehr und mehr in diese Welt bringt. Und wenn wir uns mit Jesus Christus identifiziert haben durch Glauben, dann ist dieser erste Punkt erfüllt. Dann sind wir in Jesus gerecht gesprochen vor Gott. Aber diese beiden anderen Punkte, persönliche Gerechtigkeit, persönliche Heiligkeit und soziale Gerechtigkeit, wenn wir es so nennen wollen in dieser Welt, das ist ein Prozess. Aber danach sehnen wir uns als Nachfolger Jesu, dass wir selbst und auch alles andere immer mehr Jesus ähnlich wird. Dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, zumindest wenn wir gesund sind in unserem Herzen. Wir leben als Christen ja so in so einer Spannung. Vor Jesus war unser Herz leer. Wir sind von Gott geschaffen, für Gott geschaffen und ohne ihn ist nicht irgendwas wirklich erfüllend. Alles Zeug dieser Welt, alle irdischen Beziehungen in dieser Welt werden dir nichts bringen oder zumindest nicht dieses Loch in deinem Herzen füllen, wenn du nicht Jesus hast. Das merkst du jedes Mal, wenn du sagst, oh, hätte ich nur das und das, hey, dann wäre ich zufrieden, dann wäre ich glücklich. Das neue iPhone. Und dann kriegst du das Ding und freust dich 2 Wochen dran und dann wisst ihr, wie das läuft. Ne? Dann denkst du, oh Mann, wenn ich jetzt noch diese schicke Hülle hätte für das iPhone, das wäre es wirklich. Und dann in ein Jahr kommt das nächste Modell raus und dann willst du das, dann bist du schon wieder unzufrieden mit dem alten. Und oh, wenn ich nur das Auto hätte, dann wäre ich zufrieden. Und dann freust du dich eine Woche und dann, aber wenn jetzt der Spoiler noch drauf wäre. Und wenn das und das und das und das ist irgendwie so die Geschichte unseres Lebens ohne Gott. Und eigentlich ist das alles ein Hinweis auf ihn. Für jedes Bedürfnis, für jeden Hunger oder für jeden Durst in unserem Leben gibt es eine Entsprechung. Wir haben diesen Hunger, weil es etwas gibt, was den Hunger füllen kann. Also jetzt rein körperlich, wir sind hungrig, weil es sowas wie Essen gibt. Wir sind durstig, weil es sowas wie Trinken gibt. Wir haben ein sexuelles Verlangen, weil es sowas wie das andere Geschlecht gibt. Aber in unserem Herzen finden wir einen Hunger und einen Durst und ein Verlangen, das nicht gestillt werden kann hier in dieser Welt. Von nichts Irdischem. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es einen Überirdischen, dass es jemanden geben muss außerhalb dieser Welt, der unseren Hunger stillen kann. Und das ist natürlich Gott. Auf ihn hin sind wir geschaffen. Und das ist ein Stück weit auch meine Geschichte, die mich zu Jesus getrieben hat. Ich war ein junger Kerl, der alles hatte, was die Welt anzubieten hat. Eine heile Familie, erfolgreich in der Schule, materiell ging es uns gut, hatte eine hübsche Freundin damals, irgendwie alles okay, aber ich war ständig unzufrieden. Und wenn wir uns zu Jesus bekehren und geistlich geboren werden, geistlich lebendig werden, dann nimmt Gott durch den Heiligen Geist in unserem Herzen Wohnung. Und dann werden unsere Herzen erfüllt. Dann haben wir ihn gefunden, nach dem unser Herz sich sehnt. Und als ich mich zu Jesus bekehrt habe, habe ich eine Zufriedenheit erlebt wie noch nie zuvor. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Aber gleichzeitig, obwohl wir ihn gefunden haben und erstmal erfüllt sind, gleichzeitig merken wir einen neuen Hunger in uns. Einen Hunger nach mehr von ihm. Psalm 63, Vers 1 schreibt der Psalmist, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch. Gott ist unendlich. Es gibt immer mehr von ihm. Also ganz egal, wo du jetzt gerade stehst in deiner Beziehung mit Gott, mit deiner Gotteserfahrung, es gibt mehr. Es gibt immer mehr. Und so ist das ein bisschen ambivalent. Wir haben gefunden, wir sind gesättigt, aber wir sind trotzdem noch immer hungrig und wir wollen noch immer mehr von ihm. Und wir finden auch einen neuen Hunger, eine Sehnsucht in unserem Herzen, dass sein Reich kommt in dieser Welt und ihm ähnlich zu sein. G. Campbell Morgan hat dieses nach Gerechtigkeit, Hungern und Dürsten so definiert. Er hat gesagt, es ist eine von Gott kommende Unzufriedenheit mit allem, was Gott unähnlich ist. Und die von euch, die so perfektionistisch veranlagt sind in eurer Persönlichkeit, ihr spürt es ganz besonders deutlich. Eine Unzufriedenheit mit allem, was Gott unähnlich ist, mit allem, was noch nicht perfekt ist. Wir sind für ihn geschaffen, für die Perfektion. Deswegen sind wir im Herzen alle mehr oder weniger Perfektionisten. eine Unzufriedenheit mit allem, was Gott unähnlich ist, in meinem persönlichen Leben, und da gibt es noch so viel, und in dieser Welt, in beiden gibt es noch so viel Luft nach oben. Wir sind unvollkommene Menschen in einer unvollkommenen Welt. Aber Jesus sagt, glückselig sind die, die hungrig und durstig sind nach der Gerechtigkeit. Hunger und Durst ist ja erstmal, wenn wir jetzt körperlich denken, eine körperliche Reaktion auf einen Mangel. Hunger und Durst weist auf ein unerfülltes Verlangen hin. Und es ist eine Motivation für uns, eine Motivation, aktiv zu werden, zu essen zum Beispiel oder zu trinken. Manche rutschen schon nervös auf ihren Sitzen umher. Der Magen knurrt. Hunger. Unser natürliches Denken ist erstmal so, ich bin lieber voll als hungrig. Oder? Ich spüre diesen Schmerz, diesen Hunger lieber nicht. Aber wenn jemand Hunger oder Durst nicht spürt, weil er zugekifft ist oder zugedröhnt ist, dann ist es nicht heil, dann ist es kein Segen, dann ist es eigentlich ein Fluch. Dann verhungern diese Menschen im schlimmsten Fall. Videospiele können auch so einen Effekt haben, übrigens. Vor, weiß nicht, 2-3 Jahren gab es mal so Berichte in den Medien von Menschen, die beim Videospielen gestorben sind. Ich glaube, in Taiwan war es oder irgendwo im Internetcafé. Ein Typ, der gestorben ist beim Videospielen, weil er tagelang seinem Bedürfnis nach Essen und Trinken und Schlaf nicht nachgekommen ist, das ignoriert hat, weil er so eingenommen war von diesem Computerspiel und dann hat er einen Herzinfarkt bekommen, glaube ich. Ist er gestorben. Und die Zocker, die im Internetcafé neben ihm saßen, denen war das ziemlich egal, weil die waren auch voll eingenommen von diesem Zeug. Und wir konnten von Eltern lesen, die ihre Kinder verhungern ließen, weil sie so in dieser virtuellen Welt gefangen waren, dass sie die reale Welt vernachlässigt haben. Und ist total krank. Also glückselig sind die, die hungern und die dursten. Das kann uns auch geistig passieren. Dass wir unser Leben, dass wir unsere Herzen so von Zeug und Stress und Unterhaltung und Ablenkungen erfüllen, dass wir den geistlichen Hunger nach Gott nicht mehr spüren in unserem Leben. Dass es uns egal ist, ob die Menschen verloren gehen und vor die Hunde gehen. Da sind wir so out of touch mit uns selbst und mit dieser Welt und mit Gott. Abgestumpft und gleichgültig, eigentlich so Zombies eigentlich. Entmenschlicht ein Stück weit. Und dann verpassen wir, worum es wirklich geht in unserem Leben. Also die Frage ist ganz persönlich, bist du hungrig nach Gerechtigkeit? Heute Morgen, jetzt gerade, bist du hungrig nach Gerechtigkeit? Ich glaube, ein Grund, warum so viele Christen nicht erfüllt oder nicht so glücklich in ihrer Seele sind oder geistig gleichgültig sind, ist, weil sie sich nicht entleert haben, weil sie überladen sind von Zeug und den Aktivitäten in dieser Welt. Und das kann so leicht passieren. Ich rede aus eigener Erfahrung. Das kann so leicht passieren. Bildlich gesprochen, wir haben uns überfressen am Fastfood dieser Welt. Und deswegen haben wir keinen Appetit mehr auf Gott, keinen Hunger mehr nach Gerechtigkeit. Ist mir gerade egal. Und das ist verrückt. Das ist wie wenn du zu einem ganz besonderen Gourmet-Essen eingeladen bist, in einem 5-Sterne-Hotel, also wunderbarsten Sachen, Hummer, Hühneraugen mit Kaviar auf orientalischem Seetang-Gemüse und französische Entenbrust mit Kastanien und Trüffelparfait und karamellisierter Rehrücken mit Pilzklößchen und Schokomousse, was immer. Dazu absolute Spitzenweine Und auf dem Weg zu diesem Buffet fährst du durch den Drive-Thru bei McDonald's und du ziehst dir 3 Big Macs rein mit Pommes und 2 Fish Macs und 3 Colas und dann kaufst du dir unterwegs noch so eine Tüte Marshmallows und eine Tüte Chips und ziehst dir das rein unterwegs. Wenn du dann ankommst bei diesem Luxushotel, die können dir noch so ein gutes Mahl vorsetzen. Es wird nicht mehr attraktiv für dich sein, weil du hast ja schlicht und einfach den Appetit verdorben. Du bist schon voll mit Schrott. Wisst ihr, Fast Food heißt übersetzt Fastenessen. Fast Food. Ja? Wir können so überfüttert sein mit diesen Angeboten der Welt, so voll sein von Fernsehen und Videospielen und Shopping auf eBay und Amazon und Kino und den Krimi, den ich lese und die E-Mails, die ich beantworten muss und Facebook und YouTube und was sonst noch alles gibt, Hobbys, Fußballclub, Bundesliga, meine Arbeit, das ganze Spielzeug, was ich daheim habe. So voll von diesem Zeug, dass ich keinen Appetit mehr habe auf Gott. Mein Herz ist überfüttert. Und ich sitze gleichgültig und fett auf der Couch, während Gott dir und mir Beziehung anbietet. Und Gott mit uns die Welt verändern will und die Welt erreichen will und die Welt verbessern will. Und es ist eine Tragödie, wenn wir Christen so Zombies sind. Seht hier diese wunderbare große Verheißung. Wenn wir hungern, dann werden wir gesättigt werden. Natürlich vollkommen in der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind, in der perfekten Beziehung, in seiner Herrlichkeit, in der perfekten Umwelt und wir selbst perfekt sind. So, nach dem, was wir uns sehnen, wir ihm ähnlich sind. Aber auch schon hier und jetzt. Wie gesagt, es gibt immer mehr von Gott. Und die Erfahrung, die du bisher mit Gott hattest in deinem Christenleben, das ist eigentlich nur der Anfang. Willst du mehr von Gott? Willst du mehr von seinem Reich kommen sehen in dieser Welt? Dieser Hunger nach Gerechtigkeit, das ist eine gute Sache. Das ist ein Zeichen, dass du geistlich gesund bist. Zu viele Christen sind nur machthungrig oder hungrig auf Positionen oder unterhaltungssüchtig oder geltungssüchtig, hungrig nach Reichtum und Gesundheit und dann bauen sie ihre eigenen Theologien drum, Wohlstandsevangelium und im Namen Jesu bin ich reich und gesund und hey, aber was ist mit Gerechtigkeit? Wer ist hungrig und durstig nach Gerechtigkeit? Hungrig, heilig zu werden, ganz praktisch in meinem Leben. Hungrig, dass seine Gerechtigkeit passiert in dieser Welt mehr und mehr. Und wenn wir das nicht haben, dann sind wir krank. Also wenn du in dein Herz schaust, findest du einen Hunger? Und wenn ja, was für einen? Wonach bist du hungrig? Red mal mit Gott drüber in der stillen Minute. Hör mal auf dein Herz. Und wenn du merkst, ja, ist vor allem Fast Food dieser Welt, dann sprich mit Jesus drüber. Bekenn ihm das. Und frag ihn, hey, Herr, was muss raus aus meinem Herzen? Ich meine, wir alle haben ja dieselbe Zeit. Wir alle haben genug Zeit. Die Frage ist nur, was macht man damit? Frage ist, wie wirst du dein Herz freischaufeln? Wir sind gerade in der Fastenzeit vor Ostern. Ich weiß nicht, ob ihr schon gefastet habt. Ob ihr schon Zeit genommen habt, mal zu verzichten. Vielleicht gibt es ja was, wovon du fasten kannst, um mehr Zeit mit Jesus zu verbringen. Es ist gut, mal eine Auszeit zu nehmen. Es gibt viele Christen, die fasten gerade und beten um Erweckung in Europa. Und Erweckung fängt ja immer hier an, hier in meinem Herzen, in deinem Herzen. Und richte dich neu aus auf ihn. Kultiviere diesen gesunden Hunger und diesen gesunden Durst in deinem Herzen. Verbring Zeit mit ihm. Betracht, wie wunderschön er ist, wie sehr er dich liebt, wie viel er für dich getan hat und Bitte ihn, dass er dein Herz, dass er deinen Hunger verändert. Sieh, das macht uns glückselig in unserem Herzen. Für uns klingt das erstmal paradox. Wie kann jemand, der hungrig ist, glücklich sein? Die Welt sagt, leb für dich, füll dein Leben mit Luxus und Zeug und Bequemlichkeit und all diesem Ding, mit Ansehen und Macht, dann wirst du glücklich sein. Und die Realität ist schlicht und einfach, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Wenn das der treibende Hunger deines Lebens ist, dann ist es eine Tragödie, dann wirst du nie gesättigt werden. Die Wahrheit ist, Glück ist ein Nebenprodukt. Wenn wir dem Glück direkt nachjagen, dann werden wir es nicht finden. Glück ist ein Nebenprodukt, wenn wir uns selbst verleugnen und mit und für Gott leben und ihm ähnlich werden. Dann werden wir glückliche Menschen sein. Also glückselig, glücklich in ihrer Seele, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Und so, Vater, bitten wir, dass du unsere Herzen erforscht und dass du unseren Hunger erforscht. Und Herr, wir müssen dir eh nichts vormachen, du weißt eh, was da abgeht in unserem Innern. Ich möchte beten um deine Gnade, Vater, dass du uns die Gnade schenkst, einen Hunger nach Gerechtigkeit zu entwickeln. Und Herr, dass du uns veränderst, dass du uns sanftmütig machst. Zum Menschen, die deine Zeugen sind, zu Menschen, mit denen es dann auch wirklich schön ist, mit denen andere gern zusammen sind. Und dann können wir wieder auf dich hinweisen. Du hast mein Leben verändert. Ich danke dir, dass das wahr ist, Herr. Du siehst aber, dass auch noch ganz viel da ist, wo du noch weiter verändern musst. Und das möchte ich dir hinhalten, heute Morgen. Und um dein gutes Wirken bitten, in meinem Leben, in unseren Herzen. Lass uns auch zum Abschluss gemeinsam dieses Gebet beten, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch, unser wunderbarer Herr. Er segne euch mit Hunger, obwohl das komisch klingt, aber er segne euch mit Hunger und mit Durst diese Woche. Möge er uns sein Herz schenken. Amen.